Ich freue mich, heute hier zu sein. Das trifft es vielleicht nicht ganz. Ich bin ziemlich aufgeregt. Aber wir haben es ja auch gerade so schön besungen. Wir können auf den Herrn bauen und so will ich das jetzt auch tun. Ja, dass er uns durch sein Wort begegnet und dass er uns mit seinem Wort verändert. Wir sind ja gerade in der Themenreihe der Psalmen und ich muss sagen, eigentlich hatte ich immer so meine Probleme mit den Psalmen. Es war immer so schwierig, es war manchmal für mich so ein bisschen Gefühlsduselei, weil es von den Menschen einfach gesprochen wurde und es waren Worte an Gott. Aber je mehr ich mich in den letzten Jahren und jetzt auch nochmal intensiv in Anbetracht dieser Predigt damit beschäftigt habe, ist mir mehr und mehr klar geworden, dass es so viel mehr ist, weil es eigentlich trotzdem Gottes Worte sind und dass es von Gott inspiriert ist und einfach in unser Leben spricht und ja, auch aus unserem Leben spricht. Es sind nicht nur Worte von Menschen an Gott, sondern es sind wirklich Gottes Worte an uns Menschen. Denn sie transportieren eindeutig Gottes Willen und Gottes Herz und zeigen uns einfach seinen Willen für unser Leben auf. Und das Fantastische ist, durch diese Vielfalt der unzähligen Psalme, also nicht unzählig, 150 sind, passen sie eigentlich auf jede Situation in unserem Leben. Egal ob Einsamkeit, Angst, Scham und Schande, aber auch Freude, Glück, Jubel und Lust am Herrn. Und so lasst uns auch heute und auch in den folgenden Wochen einfach darauf eingehen und uns ja, darauf einlassen, dass in diesen Psalmen unser Leben steckt, ja, dass darin Gott steckt und was er uns zu sagen hat. Und heute, ja, heute befassen wir uns mit dem Psalm 27. Psalm 27, und ich habe mich ein bisschen schwer getan, ob ich ihm da irgendeine Überschrift geben soll, und ich habe mich da entweder nicht entschieden zwischen gelebter Glaube oder vor Menschen ein Turm, vor Gott ein Wurm. Ja, klingt sehr herausfordernd. Ich werde erst mal lesen. Genau. Gemeinschaft mit Gott von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis den Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Okay. Also, ein Psalm Davids haben wir gehört und es ist nicht genau nachvollziehbar, wann er diesen Psalm sang, aber ich denke, wir können durchaus davon ausgehen, dass es auf der Flucht vor Saul war, also wo er ziemlich stark bedrängt wurde, wo er verleumdet wurde, also in einer ziemlich großen persönlichen Trübsal von ihm. Und trotz allem stellt uns dieser Psalm in einer recht schönen Weise die Erfahrung eines Gläubigen dar, der inmitten all dieser Bedrängung mit einem völligen Verlangen auf den Herrn blickt. Ich werde mich heute ein bisschen an dem Text entlang enthangeln und habe mir da ein paar Punkte rausgeschrieben, die hier auch vorne zu sehen sind. Und zwar beginnen wir einfach mit Davids Erfahrung, dass man in dem Herrn eine unerschöpfliche Zuversicht angesichts großer Bedrängnis findet. Und dann lernen wir auch Davids verborgenes Verlangen des Herzens nach dem Herrn und auch sein Vertrauen auf den Herrn kennen. Wir hören dann ein inniges Gebet zu dem Herrn und schließlich sehen wir, wie er darauf wartet und darauf harrt, das Gute des Herrn im Land der Lebendigen zu sehen. Achso. Ich habe dann immer mal den Text auch drunter, dass ihr mitlesen könnt. Genau. In allen Schwierigkeiten und Prüfungen, kennen wir auch persönlich, findet aber die gottesfürchtige Seele von David im Herrn ihre unerschöpfliche Hilfsquelle. Denn der Herr ist ihr Licht, ihr Heil und ihre Stärke. Finden wir uns schon in diesen ersten Versen wieder? Also ich muss ehrlich sagen, ich nicht. Ich kenne zwar etwas diese Bedrängnisse, vielleicht auch ein Bruchteil davon, aber meine Reaktion sieht ziemlich anders aus. Denn David bekennt hier vor den Menschen, auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, seine Zuversicht, seinen für ihn streitenden Gott. Und können wir das auch? Wissen wir nicht nur, dass Gott das Licht ist, weil es uns jemand sagt oder weil wir es in diesem Buch lesen? Oder können wir wahrhaft sagen, der Herr ist mein Licht? Denn er muss unser Licht sein, dass er uns den Weg erhält und dass er in unsere Finsternis hineinkommt und dass er unsere verborgenen Sünden im Herzen aufdeckt. Denn das sind doch unsere Feinde, unsere Bedränger. Wir kennen keine Häscher, die mit dem Säbel rasseln und uns nach dem Leben trachten, also ich persönlich nicht. Aber wir kennen die Sünde, die an jeder Ecke lauert und die Spötter, die uns mit Hohn bedenken, wenn wir von Gott erzählen, wenn wir nicht so sind, wie die Welt es gern haben will. Und natürlich der Teufel, der auch nur darauf wartet, uns einen Stock zwischen die Beine zu werfen und uns beständig anklagt. Wir haben also keinen Kampf mit dem Schwert zu führen, wie es vielleicht David damals musste. Wir haben einen geistlichen Kampf zu führen. Und da kann man angesichts dieser scheinbaren Übermacht schon sich sehr einsam fühlen und auch schwach und verloren. Aber mitten in dieser herrschenden Finsternis, die unsere Welt auch gefangen hält, gibt der Herr nicht nur Licht, sondern er ist das Licht. Und wir dürfen sagen, dass der Herr Jesus denselben Weg beschritten hat und dass er auch dem Widerspruch der Sünder begegnet ist und uns eigentlich ein vollkommenes Beispiel gegeben hat, wie wir solchem Widerstand begegnen, in welcher Gesinnung wir dem begegnen können. Denn mit dem Herrn als unser Licht und unser Heil können wir als Gläubige sagen, vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte mir grauen? Und auch Paulus im Römer bezeugt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das sind doch starke Worte. Das sind doch starke Verheißungen, die uns hier zuteil werden. Und doch, viel zu selten nehmen wir solche Verheißungen für uns wahrhaft in Anspruch. Ja, tragen sie im Gebet vor Gott. Aber wenn wir sie annehmen, brauchen wir die Mächte der Finsternis nicht zu fürchten. Denn der Herr ist unser Licht. Und wir müssen uns auch vor der Verdammnis der Hölle, brauchen wir nicht zittern. Denn der Herr ist unser Heil. Das ist eine ganz andere Herausforderung als zum Beispiel die des prahlenden Goliath, denn sie ruht auf einem anderen Grund. Wir berufen uns nicht auf unsere trügerische Stärke, unseren starken Arm, unseren gewitzten Verstand, sondern wir nehmen die wahre Kraft des Allmächtigen. Denn wir, wird euch auch so gehen, wir sind schwach, sehr schwach. Wir kennen manchmal diese Ohnmachtsgefühle, wenn alles auf uns eindringt und uns auch niederreißen will. Aber wir dürfen getrost sein, denn auch im 2. Korinther steht, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und nur im festen Glauben darauf können wir der Welt so trotzend gegenüberstehen. Und nicht nur, dass wir Gott als unser Licht und Heil und unsere Stärke haben und auch die unzähligen Verheißungen, die uns Gott zuspricht. Wir haben noch mehr, wir haben Vorbilder. Lesen wir in der Bibel, Gott schenkt uns in der Bibel so viele Menschen, die uns durch ihr Leben bezeugen, wie groß Gott ist, wie Gott hilft und wie wahrhaftig er ist. Und auch wenn Missionare uns erzählen von Geschichten, die uns so unwirklich vorkommen, aber doch wahr sind. Und ich gehe davon aus, dass jeder auch von uns hier in seinem Leben schon erleben durfte, wie Gott in unserem Leben wirkt und wie er uns verändert. Und mitnichten war David aus sich selbst heraus so unerschrocken und mutig. Aber seine schon erlebten Erfahrungen von Gottes Trost und seinem Beistand stärkten seinen Glauben. Denn wer durch den Glauben Gott in seiner Größe und Macht schaut, der sieht alle Dinge hier unten als nichtig an. Denn ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Und auch das können wir trotzend bekennen vor der Welt, wenn wir es wirklich im Herzen glauben. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Hinter all diesem Vertrauen, das wir in den ersten Versen hören, verbirgt sich auch ein aufrichtiges Verlangen nach dem Herrn. David trachtet vor allem anderen danach, im beständigen Bewusstsein der Gegenwart des Herrn zu leben. Zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage seines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und von ihm zu lernen. Das sollten wir auch immer wieder begehren und darin volle Genüge finden, nämlich Gottes froh zu werden und ihn anzuschauen in seinen Offenbarungen, in seinem Tempel, mit ihm einfach vertrauten Umgang zu pflegen. Und diese Wünsche müssen auch zu entschlossenem Handeln führen. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum wir heute hier sind, warum wir mit Gott reden, zu ihm beten, warum wir in seinem Wort lesen und nach ihm forschen. Weil wir ihn immer mehr kennenlernen wollen und weil wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen, weil er so gut ist. Und mit diesem geistlichen Blick, mit diesem Blick nach oben, so können wir der wehrhafte Turm vor den Menschen sein. Denn wenn wir fest glauben, und der Glaube kommt nun mal aus dem Wort Gottes, lasst uns also solche Menschen werden wie David, dessen innigster Wunsch es war, im Hause des Herrn zu bleiben, oder wie Maria, die zu den Füßen des Herrn saß und seinen Worten zuhörte. Verbunden mit diesem Verlangen nach dem Herrn ist auch Vertrauen auf dem Herrn nötig. Vorhin haben wir gesagt, dass die Glaubenszuversicht so eine Art Kind der Erfahrung auch sei. Also können wir ja eigentlich schlussfolgern, wenn der Herr mein Heil ist, dann wird er mich auch verbergen vor allen Feinden. Wenn er meine Stärke ist, wird er mich im Verborgenen seines Zeltes verbergen. Mich persönlich fasziniert immer wieder diese Gewissheit des Sieges, dieses unbändige Vertrauen, die hier rauskommen. Und es schockiert mich gleichermaßen mein eigener Unglaube. Denn ich weiß auch diese Dinge und ich habe sie auch so oft gehört, aber so richtig Vertrauen tue ich nicht drauf. Ich kann eigentlich nur dafür beten, dass der Herr es auch in meinem Herzen so festmacht, wie er es bei David tat. Denn David, der ist sich so gewiss im Glauben, diesen glorreichen Sieg davonzutragen, dass er schon erwog, was er tun wird, wenn seine Feinde vor ihm auf dem Boden liegen. Und in großer Bedrängnis, ja, in großem Leid erbittet er keine Ruhe für seine Seele oder dass seine Feinde vernichtet werden. Nein, er wirft sein Vertrauen vollkommen auf Gott. Wir werfen relativ selten, oder? Und schaut euch einfach auch an, mit welcher Demut und Dankbarkeit er diesen Sieg begegnen will. Er redet hier nicht von ausufernden Freudenfesten in seinem glanzvollen Palast, nein, sondern von heiliger Freude getrieben will er Gott Loblieder singen als Dank für diese göttliche Befreiungstat. Das ist wahre Demut und Gottesfurcht. Und auch in dieser Haltung fährt er fort. Denn in seinem Gebet sehen wir die Herzensübung von David in der Gegenwart des Herrn. Angesichts der Feinde erkennt er die Stärke des Herrn, aber in der Gegenwart des Herrn ist er sich seiner eigenen Schwachheit und Sünde bewusst, weshalb er auch den Zorn des Herrn fürchtet. Das ist so der Grund, warum ich die Überschrift gewählt habe. David kann sich echt stark fühlen vor seinen Feinden und er weiß sich Gottes Hilfe sicher. Aber er ist sich im gleichen Atemzug bewusst, dass diese Stärke nicht aus ihm selbst herauskommt. Er überhebt sich nicht, wie es oft in unserem Herzen passiert. Wenn uns alles gelingt, was Gott eigentlich bewirkt hat, dann überheben wir uns und sind stolz auf uns und ja, feiern unseren Sieg. Aber wir sind trotzdem so nichtig und klein und sind so der Gnade Gottes ausgeliefert, dass wir, dass es einfach nicht gut ist, so hochmütig zu sein. Denn auch David, bei all seiner Zuversicht und Freudigkeit, hält er so demütig an um das, wessen er eigentlich aus dem Wort Gottes versichert ist. Ja? Ich habe eingangs schon erwähnt, dass wir uns zu selten auf Gottes Verheißungen stellen und sie vor ihm einsetzen. Aber Verheißungen sind auch nichts, womit wir Gott anklagen. Ja? Es ist nichts, wo wir vor Gott stehen und rumwedeln und sagen, du hast es gesagt, also mach das auch. David tut es nicht, denn er lernt auch das Böse seines eigenen Herzens kennen, vor dem Thron, in der Gegenwart Gottes, denn der Herr hat zu ihm gesagt, suchet mein Angesicht. Genauso entdeckte Petrus auch, dass er ein sündiger Mensch ist in der Gegenwart vor Jesus und dessen Herz ja voller Gnade für uns sündhaften Menschen ist. Immer mehr ermutigt durch die Aufforderung, suchet mein Angesicht, betet David, dass der Herr sein Angesicht nicht verbergen möge, dass ihm das Bewusstsein erhalten bleiben möge, dass das Wohlgefallen des Herrn auf ihm ruht. Es ist immer eine Sache für uns zu wissen, dass wir begnadigt sind in Jesu Tod und Auferstehung und auch, dass diese Gnade Gottes auf uns ruht. Es ist aber eine ganz andere Sache, in dem festen Bewusstsein dieser Gnade auch zu leben. Wie oft vergessen wir das? Aber unsere Zuversicht darf einfach sein, dass Gott erkannt werden will, dass er willig ist, sich selbst zu erschließen und zu offenbaren. Er hat keinen Gefallen daran, sich zu verbergen und sagt auch in Jeremia 29, Vers 13, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Aber dazu müssen wir natürlich auch suchen. Wir suchen an so vielen verschiedenen Orten nach unseren Göttern, versuchen unsere tiefen Sehnsüchte zu stillen, aber das ist alles vergeblich. Wir müssen ihm begegnen, ja, in seinem Wort, in seiner Gegenwart und auch im Gebet. Und je mehr wir ihn finden und erkennen dürfen, desto mehr müssen wir ihn unweigerlich bewundern. David bittet aber noch mehr, nämlich, dass der Herr, wie in den vergangenen Zeiten seine Hilfe gewesen ist, er ihn auch in den kommenden Tagen nicht lassen noch verlassen möge. Selbst wenn die ihn verlassen sollten, die ihm auf der Erde am nächsten stehen, also seine Liebe, seine Familie, wirklich seine engsten Vertrauten. Er weiß aber, dass der Herr ihn aufnimmt. Auch Paulus war zum Beispiel allein. In Timotheus sagt er, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Eigentlich ein trauriger und sogar deprimierender Satz, aber im nächsten Vers sagt er uns auch, woraus er seinen Trost zog. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Gibt es für solche Gewissheit auch einen vernünftigen Grund? Natürlich, wir haben sogar zwei. Der eine liegt in Gottes Wesen, ja, seiner Liebe, seiner Weisheit, seiner Macht und auch seiner Ewigkeit. Sie bürgen dafür, dass Gott sich uns annehmen wird. Und dann nehmen wir Gottes Verheißungen für uns noch dazu und haben wahrhaftige Gewissheit. Denn wir, die wir erkennen dürfen, dass der Herr gesagt hat, ich will dich nicht versäumen noch dich verlassen, können mutig sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was wird mir ein Mensch tun? Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir ein Unrecht ohne Scheu. Es ist hier nicht irgendein Weg, den David begehrt, sondern er betet, lehre mich, Herr, deinen Weg. In dem hat er auch schon erkannt, dass der Herr seinen Weg auch für seine Gemeinde durch diese Welt hat. Er will keinen eigenen Weg mit der Hilfe Gottes gehen oder mit seinem erbetenen Segen. Er will Gottes Weg gehen. Dieses Gebet beweist mir erneut so ein demütiges Bewusstsein der eigenen Unwissenheit um des Weges Gottes willen. Oder aber auch eben eine große Gelehrigkeit des Geistes oder auch freudiger Gehorsam im Herzen. Und wir brauchen nicht nur diese Karte für diesen Weg, denn wir brauchen auch wirklich die tatkräftige Leitung. Ich kenne das von früher. Ich und meine Eltern, wir waren öfters wandern und wir hatten eigentlich immer eine Karte dabei. Und es war auch immer sehr schön. Und wir sind auch immer ans Ziel gekommen. Da mal eine Abkürzung, dort ein kleiner Weg. Aber ja, die Aussicht war auch dort schön. Aber einmal nicht. Da standen wir dann im wahrhaftesten Sinne des Wortes vor einer Wand. Rechts ging der Weg ab, links ging der Berg hoch und wir mussten wieder umkehren auf so einem ganz schmalen Weg. Und ich denke, oft geht es uns einfach auch so mit Gottes Weg. Er beschreibt ihn uns ja in seinem Wort und wir kennen ihn eigentlich auch, aber doch kommt da mal ein Weglein, da eine Abkürzung, da mal links abgebogen, Wand. Wir müssen schon immer und beständig bei unserem Herrn bleiben, dass wir auch auf dem richtigen Weg weitergehen. Damals wäre uns das wahrscheinlich auch nicht passiert, hätten wir irgendeinen Guide dort gehabt und der hätte uns geführt, der hätte uns sofort gesagt, dort geht es eigentlich nicht lang, dort stehen wir dann vor einer Wand oder dort müssen wir uns abseilen oder der Hubschrauber muss kommen. Und auch in unserem täglichen Leben bestehen solche Gefahren und Stolpersteine, die uns ja, von unserem Ziel der Ewigkeit abbringen wollen. Und wir benötigen einfach Gottes Licht, um diesen Weg zu sehen und auch den Glauben, um ihn beschreiten zu können. Und gewiss brauchen wir auch seine Gnade, um auf diesem Weg bewahrt zu bleiben. Wir kommen, glaube ich, alle irgendwie zu dem Schluss, zumindest tue ich das, dass auf sich allein gestellt David machtlos gewesen wäre. Ja, in all dieser Dunkelheit, in all dieser Bedrängnis. Und was hält ihn da aufrecht? Ja, ihn hält einfach der Glaube an das Gute des Herrn aufrecht, der ihn in das Land der Lebendigen bringen wird. Und als Kinder Gottes können wir auch sagen, dass die Gnade, die uns auf dieser Erde Rettung gebracht hat, uns auch in die Herrlichkeit des Himmels bringen wird. Um uns herum sehen wir das Böse im Menschen. Ja, in einer Welt der Sünde und des Todes, die von Gräueln, Terror, Attentaten und Angst gepeinigt wird. Und es mag uns oftmals einfach total erdrückend erscheinen. Aber der Glaube lebt eben in der Zuversicht, dass wir schon sehr bald das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen sehen dürfen. Denn wir müssen glauben, um zu sehen, und nicht sehen, um zu glauben. Und so dürfen wir mit Ruhe und Geduld einfach seine Zeit abwarten. Daher heißt es auch, harre auf dem Herrn. Allem, was uns auf diesem Weg begegnen wird, können wir guten Mutes entgegensehen. Denn der Herr wird uns zur Hilfe kommen, wenn wir auf seinem Weg gehen. Er wird unser Herz stärken. Er wird unsere zittrigen Hände stark machen. Und er wird auch unsere Stimme stark machen. Deshalb, wenn wir die Gnade auf diesem Weg wissen, lasst uns doch auf dem Herrn harren und sagen, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten.